Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist gerade reingekommen Kulturjournalistin Jenny Zilker, mittlerweile auch Sektionsleiterin der Perspektive Deutsches Kino bei der Berlinale. Willkommen und erstmal durchatmen.
Ja, genau.
Hallo. Sie sind immer mehrspurig unterwegs. Ich bin gestern wieder hängen geblieben. Obwohl das auch schon alt ist, hat der Corbinian Frenzel mir gesagt. Aber trotzdem will ich es nochmal ansprechen. An der Signatur Ihrer E-Mail, Geheimagentin.
Na, wenn Sie das jetzt so öffentlich machen, ist das nicht mal besonders geheim. Da kriege ich keine Jobs mehr. Jetzt weiß es jeder.
Ja, auch nicht so wirklich, wenn es in der Signatur steht. Deswegen, in welcher Mission aktuell unterwegs?
Diese freie Geheimagentin sozusagen. Bin auch buchbar.
Ich fand die Idee aber nicht schlecht und habe so überlegt, was ich drunter schreiben würde. Und habe gedacht, ich schreibe vielleicht demnächst einfach mal Mensch drunter. Das würde in diesem medialen Zirkus vielleicht auch so für ein bisschen Verstörtheit sorgen.
Ach, ich glaube nicht. Es gibt ja Menschen, Tiere und Pilze. Also man kann auch einen Pilz drunter schreiben. Finde ich gut, Mensch.
Aber ich finde es interessant. Ich habe nämlich den Gedanken im Kopf, dass die Menschen ja doch sehr unterschiedlich sind, je nachdem, wenn sie in einer Rolle unterwegs sind oder eben als Mensch. Ne? Gerade wenn wir so von Prominenten reden oder in unserem Journalistenzirkus. Da, wo ich wohne, sind ja auch viel so Pseudo-Prominente unterwegs. Man sitzt manchmal zusammen. Kommt manchmal auch in so einen Smalltalk und will da wieder raus. Und da habe ich neulich das Erlebnis gehabt, dass ich dann gesagt habe, boah, ich kann nicht mehr, ich muss da raus. Unter drei, erzähl mir was von deinem neuen Projekt. Und dann saß da ein anderer Mensch.
Genau, weil dann der andere, weil er sich dann irgendwie beruflich halt irgendwie verantwortlich gefühlt hat. Aber das macht ja nichts, der gleiche Mensch, der halt was anderes. Wir sind ja alle sehr vielschichtig. Wir Menschen haben ja 1000 verschiedene Rollen, also immer. Und deswegen ist es auch in Ordnung, könnte ich sich dann so verändern, wenn man sowas erzählt.
Ich habe nach der zweiten Frage gedacht, mir ist so langweilig.
Bitte, das war's ein doofer
bitte
Mensch.
Zurück
dann
in den Menschenmodus. Mensch. Nein, auf gar keinen Fall. Was heißt das jetzt für unsere Sendung? Überlegen wir uns zwei Menschen, mehrere Themen, schauen auf die aktuellen und kulturrelevanten Themen natürlich heute, wo Sie da sind. Es ist nicht zu schaffen, sagt die Berliner Politik. CDU-Chef Kai Wegner und die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sind sich da mal einig, Berlin bis 2030 klimaneutral kriegen. Geht nicht. Geht doch, sagt die dazugehörige Initiative und deswegen wird morgen abgestimmt. Jenny Zilker, das kann man ja so oder so sehen. Man kann sagen, es ist nicht zu schaffen, was gar nicht so übertrieben defätistisch ist. Nicht nur Politik sagt das, sondern auch viele Experten aus Bau- und Energiebranche. Und dann kann man sagen, klappt sowieso nicht, weshalb sollen wir uns also hinstellen und da noch abstimmen? Man kann aber sagen, gerade deshalb muss man natürlich Druck erzeugen. Zu welcher Haltung neigen Sie?
Also ich habe gehört, ich habe es gelernt, man nennt das Moonshot Thinking und das ist genau meine Haltung. Es kommt aus der Zeit, als in den USA Anfang der 60er eben zum Mond geflogen werden sollte und Kennedy sich hingestellt hat und gesagt hat, wir schaffen das, wir schaffen in diesem Jahrzehnt zum Mond zu fliegen und alle gesagt haben, alle WissenschaftlerInnen und ExpertInnen, nee, das klappt nicht. Aber dieses daran zu glauben, das zu schaffen, ist eben schon der halbe Weg und es gibt, glaube ich, ich will auch gar nicht ganz nur Amis jetzt zitieren, als ob das so der große Philosophenstaat war. Aber es gibt, glaube ich, noch einen amerikanischen Präsidenten irgendwann, der mal sowas gesagt hat wie, nur weil das Ziel nicht mehr deutlich ist, ist noch lange kein Grund, den Weg zu verlassen. Und insofern, ich bin immer dabei beim Moonshot-Thinking. Ich würde immer sagen, selbst wenn das unschaffbar ist, was ich nicht unbedingt glaube, weil es gibt auch andere Experten und Expertinnen-Gutachten und es gibt ja auch neue Methoden, die entwickelt werden. Selbst wenn das nicht zu schaffen wäre, würde ich immer dafür sein, das trotzdem festzulegen. Es geht ja auch wirklich nur um eine Konkretisierung der Ziele, also dass man das halt festschreibt als Ziel und nicht und dass es erreicht werden muss, dass es eine Verpflichtung ist und nicht nur ein lockeres Ziel. Das sind so klein, das sind im Prinzip semantische Sachen, rhetorische
ja.
Sachen.
Ja, das finde ich aber, kann man gerade schwierig sehen. Die Konkretisierung der Ziele, was ich nämlich schwierig finde, ist, dass dieser Volksentscheid zwar rechtlich bindend ist, aber es gibt eben dieses große Endziel, 95% weniger Treibhausgase ab 2030 zu produzieren. Wie man da hinkommt, bleibt dann aber eben der Politik überlassen, sprich es steigt nur der Handlungsdruck. Die müssen irgendwie was machen.
Genau.
Man hätte es aber auch konkreter versuchen können festzulegen.
Also noch konkreter als jetzt in dem Volksentscheid.
Finde ich.
Also
ich finde es nicht so konkret.
Es ist so konkret kann es auch nicht sein, weil wie gesagt, man kann sich nicht mal auf ein Gutachten einigen. Also das insofern kann ich schon verstehen, wenn die einen sagen, wieso, das würde doch gehen, die anderen sagen, nee, geht aber nicht und eigentlich weiß es keiner. Ja.
Ist natürlich auch wieder die Frage, ob man eine klare Haltung immer nur dann annehmen kann, wenn man auch eine klare Idee hat, wenn man es umsetzen kann. Ne?
Genau.
Da erinnere ich mich an die Diskussion Waffenlieferung Ukraine. Ne?
Genau. Genau. Man kann auch aus mit unkonkretem Hintergrund machen, ja auch sehr viele eine Haltung dazu haben. Aber ich weiß nicht, was es schaden soll, wenn man sich jetzt noch mehr darauf einigt und wenn man einfach dieses sowieso schon formulierte Gesetz einfach noch verschärft und deswegen den Druck einfach noch erhöht. Was ist denn daran das Problem? Also wo ist die Schädigung da drin?
Das Problem kommt jetzt wahrscheinlich bei der Umsetzung, wenn es denn dazu kommt. Ich habe auch keine so eine richtige Idee, aber ich wäre ja eigentlich mal für so ein paar radikale Vorschläge, wie zum Beispiel Autos weitgehend komplett raus aus der Innenstadt.
Von mir aus gerne. Also komplett raus ist natürlich schwierig.
Innenstadt? Nur Innenstadt?
Ja, es gibt immer, es gibt auf jeden Fall Menschen, die ein Auto brauchen und die dürfen das auch weiterhin benutzen. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Und ich finde auch, man darf auf jeden Fall in den Städten oder muss in den Städten anfangen. 70% der Emissionen kommen aus den Städten. Also wir sind diejenigen, die das alles hier in Berlin zum Beispiel das alles verursachen. Wenn ich jetzt nur an meine Blase denke, vielleicht ist das auch so eine ähnliche wie ihre so. Ne? Wenn ich dann nur an Leute denke, die ich abends auf einer Party treffe und die sagen, ich komme zu spät, also zum Essen, weil ich habe keinen Parkplatz gefunden. Und die wohnen bei mir um die Ecke eigentlich, hätten also auch mit den Öffentlichen fahren können. Und dann frage ich mich wirklich, woran liegt das? Wir wollen uns hier betrinken, wir wollen hier zusammen feiern. Wieso kommst du mit dem Auto?
Also Das ist doch das Argument für Autos raus.
Das sind diejenigen, die dann raus müssten, weil die das Auto nicht brauchen. Also wenn allein da das Umdenken schon mal anfängt, nur bei den Leuten, die ich jetzt, das sind ja bestimmt nicht viele, aber so wenn die alle umdenken würden, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Und die Leute, die ein Auto brauchen, aus welchen Gründen auch immer, gesundheitlich, sonst was, das ist alles gut. Die können das ja auch weiterhin benutzen. Aber so viele Leute brauchen es einfach wirklich nicht.
Zeigt sich aber auch wieder so diese ambivalente Haltung beim Klimaschutz. Ne? Ein Kollege, der neulich hier war, auch gesagt, beim Klimaschutz denken die Menschen einfach nicht logisch. Sobald es an einen selbst geht, genau, es regnet draußen und ich muss noch irgendwo hin, setze ich mich halt doch ins Auto, ne? Anstatt es generell abzuschaffen.
Und das Komische ist auch, wird immer argumentiert, naja, man weiß ja nicht so genau, ob das jetzt wirklich was bringt, diese paar Jahre, und das ist ja auch nur ein kleiner Teil. Aber WissenschaftlerInnen, die wirklich beweisen können, dass die Erde sich schneller erwärmt als erwartet und dass man wirklich jetzt was machen kann, denen wird dann anscheinend nicht geglaubt. Aber es wird geglaubt, dass wenn wir dieses Gesetz jetzt durchsetzen, dann geht es mir ganz schlecht, weil meine Miete nämlich steigt. Das verstehe ich nicht. Das sind zwei für mich nicht zusammengehende, unlogische Gedanken.
Also Volksentscheid aus Ihrer Sicht morgen unbedingt hingehen, höre ich daraus. Gefahr der Wahlmüdigkeit, sehen Sie die? Ich habe es bei mir selbst so ein bisschen erlebt, als der Brief im Kasten lag, dass ich gedacht habe, wofür soll ich jetzt schon wieder abstimmen?
Aber ganz ehrlich,
aber er liegt noch zu Hause.
So ein bisschen, also so oft
natürlich
muss man auch nicht wählen. Also ich bin von allen Sachen müde, Moment, aber nicht vom Wählen.
Es gibt tatsächlich eine Nachricht zu verkünden. Sie hat sich gestern Abend angedeutet. Die Bundesregierung hat sich im Streit um neue Autos mit Verbrennungsmotor mit der EU-Kommission geeinigt. Das haben Verkehrsminister Wissing und EU-Kommissionsvize Timmermans heute auf Twitter mitgeteilt. Und man höre und staune, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die ausschließlich klimaneutrale Kraftstoffe tanken, dürfen auch nach 2035 neu zugelassen werden. Will zwar kaum jemand hier, außer der FDP, aber reicht offenbar. Und damit ist schon mal ein Streitthema vor dem morgigen Koalitionsausschuss abgeräumt. Aber Jenny Zilka, schön wird's morgen wahrscheinlich trotzdem nicht, oder? Harmonie war gestern.
War überhaupt da je Harmonie? Also,
ich erinnere an das Foto am Anfang damals.
Ja, das war aber nur ein Foto. Und davor gab es ja auch, es war ja schon so schwierig, überhaupt das ganze Ding zusammenzukloppen. Also irgendwie, ja, es ist ja auch nicht neu, dass sich Menschen in einer Koalition streiten. Ne? Also das ist wirklich überhaupt nicht neu. Deswegen wundert mich das auch nicht. Es gab auch sehr erbitterte Streits, wenn ich mich an so ein paar Merkel-Kabinette erinnere, CDU-FDP-Streiten, wo dann auch ständig Leute gegangen sind. Und also das ist nicht neu. Es ist bestimmt nicht harmonisch und es ist bestimmt sehr, sehr schwierig. Ich kann mir schon vorstellen, dass das teilweise momentan von den Grünen tatsächlich fast als Sabotage empfunden wird, was passiert. So, ne? Also dass da wirklich irgendwie, so habe ich jemals Herrn Habeck verstanden, so ein bisschen, also so zwischen den Zeilen versucht da rauszulesen. Ja.
Also im Moment kann man nicht sagen, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Es hört sich irgendwie alles nicht so an. Man darf sich ja nicht nur über den Verbrennermotor wundern, wenn wir mal so die letzte Zeit Revue passieren lassen, sondern da wird bisweilen über die Medien kommuniziert statt miteinander. Da fangen sich auf einmal an, der Vizekanzler und der Finanzminister Briefe zu schreiben und sich wieder zu siezen. Und dann erzählt auch noch die eine Partei Dinge über die andere, die noch gar nicht erzählt werden sollen.
Genau. Ja, das ist ja, da ist ja gar nicht so richtig klar, irgendwie, wer was erzählt hat. Aber auf jeden Fall ist es ein großes Problem, wenn Dinge, die noch nicht feststehen und über die noch diskutiert werden müssen, schon an die Öffentlichkeit geraten, sprich an die Springerpresse zum Beispiel. Und ich kann total nachvollziehen, dass man sich da wirklich drüber aufregt. Also wenn noch nicht mal mal angedacht ist, welche Lösungen wir zu dem Problem haben, sondern wir haben das Problem formuliert und das kommt jetzt schon raus. Und dann heißt es, oh, das ist ja ein Problem, mit dem wir nicht auskommen können. Und das ist ja schon öfter passiert. Ne? Mhm. Also auch genauso in der Reihenfolge, bevor der Entwurf für dieses Thema überhaupt auf dem Tisch von allen Beteiligten lag, war das schon in der Presse und hat deswegen extreme Wellen gemacht. Und das einen, das ärgert, das kann ich sehr gut verstehen.
Mhm. Andere Geschichte ist ja, ich bin ja grundsätzlich eine Freundin der gepflegten Sprache. Die scheint ja auch abhanden gekommen. Aktuelles Beispiel ist der FDP- und Bundestagsvize Wolfgang Kubicki. Okay, der ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er dreimal drüber nachdenkt, bevor er irgendwas sagt. Aber was er jetzt gesagt hat, schwierig. Ich fasse es jetzt kurz zusammen, weil es tatsächlich lang wäre zu zitieren. Er hat nämlich über das Freiheitsverständnis von Vizekanzler Robert Habeck philosophiert. Dem muss man überhaupt erstmal folgen können und ihn dann in dem Zusammenhang mit Kremlchef Wladimir Putin verglichen. Hat sich natürlich mittlerweile entschuldigt, nachdem die Empörung, aber da fragt man sich doch, geht's noch, oder?
Ja, naja, vorher hat er auch noch gesagt, dass Habeck auf irgendwas drauf, irgendwas geraucht hätte, weil er ja so viel komisches Zeug gesagt hätte zum Thema Freiheit. Also das war auch schon unmöglich. Aber klar, natürlich sowas zu sagen und das dann zurückzunehmen, das zeugt auch so ein bisschen oder bezeugt auch so ein bisschen diese irgendwie mangelhafte Kommunikationskultur, die sich mittlerweile ja stark eingenistet hat. Also die auch vor allen Dingen aus Richtung der vieler rechter Parteien kommt. Dieses erstmal lospoltern, erstmal was total Beleidigendes sagen und dann, wenn alle laut sind, sagen, ja, okay, bleibt dann so stehen, aber trotzdem. Also bleibt als Makel so ein bisschen so stehen. Es hat sowas von einem Shitstorm im Prinzip, so einem ganz kleinen privaten. Und ich finde es auch wirklich total unangemessen und Habeck hat ja gar nicht so richtig reagiert. Also er hat das ja quasi chevaleresque so etwas abprallen lassen, aber es ist tatsächlich überhaupt kein guter Stil und das ist keine gute Kommunikation.
Aber ich realisiere es gerade wieder, wo wir beide drüber reden. Wir reden die ganze Zeit über zwei Parteien, aber eigentlich regieren ja drei, ne?
Ja, aber die sind ja auch so ein bisschen, die gucken so ein bisschen zu oder sagen nicht genug dann, ne? Der Kanzler, der auch vielleicht nicht genug sagt, obwohl er vielleicht auch einfach sagt, ich habe keinen Bock auf dieses ganze Gequatsche. Das nützt uns jetzt überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht zielführend. Das sehe ich auch. Trotzdem, ich versuche auch dabei sachlich zu bleiben und versuche auch nur die Dinge dann zu sehen, also um die es eigentlich gehen sollte. Es sollte halt, es geht darum, dass wir eine umweltfreundlichere Zukunft oder eine Zukunft für uns gestalten und das müssen wir mit allen möglichen Mitteln machen und dann kann man sich auch ruhig mal streiten. Ich hoffe, es wird sich dann auch noch mehr geeinigt jetzt. Also ich versuche das positiv zu sehen. Es bringt ja nichts zu verharren und es bringt schon gar nichts aus parteipolitischen Gründen irgendwelche Meinungen zu haben. Es muss immer darum um die Sache gehen, es darf nie um die Parteipolitik gehen.
FDP-Verkehrsminister Wissing sieht aufgrund dieses Streits ein Störgefühl in der Bevölkerung. Macht dafür natürlich die Grünen verantwortlich. Ja, die Frage auch, ist jetzt, wer stört am meisten, oder?
Genau, er impliziert das natürlich auch, wenn er das immer wieder, also je lauter man das sagt, auch wenn wir jetzt drüber sprechen, oh Gott, wie schlecht geht's der Koalition. Deswegen sage ich ja, es ist nichts Neues, dass sich Menschen streiten, die eigentlich aus unterschiedlichen Gründen, also die eigentlich unterschiedliche Ziele mal formuliert haben in ihren Regierungserklärungen oder ziemlich unterschiedliche. Ne? Also das wundert mich jetzt nicht.
Es bräuchte das kultivierte Streiten vielleicht.
Ja, oder eben dann doch eine größere Kompromissbereitschaft. Oder vielleicht muss man sich nochmal über diese Ziele nochmal genauer unterhalten und zwar wirklich hinter verschlossener Tür. Ohne dass irgendeine Springer-Zeitung das mitbekommt und sagt, ah, läuft überhaupt nicht, da ist das bald geschieden und so. Das geht auch nicht.
Jenny Zilka ist bei mir Kulturjournalistin und vor allem auch Filmkritikerin. Wichtig an dieser Stelle, denn wir reden über den Film Der vermessene Mensch von Lars Kraume, der die deutschen Kolonialverbrechen in Namibia thematisiert zwischen 1904 und 1908. Seit Donnerstag in den Kinos und morgen Vormittag, deswegen reden wir auch heute noch mal drüber, auch im Humboldt-Forum zu sehen.
Wie Sie sehen, ist der Kopf des weißen Mannes doch beträchtlich größer als dieser hier. Der Kopf eines San, auch Buschmann genannt. Vertreter dieser primitiven Stämme sind zu Gast für die Völkerschau des Kaisers hier bei uns in Berlin. Jeder Student bekommt ein eigenes Exemplar zur Erforschung.
Ein Auszug aus Der vermessene Mensch. Jenny Zilka, es ist der Versuch des Regisseurs Lars Kraume, den Völkermord des 20. Jahrhunderts an den Overherero und Nama erstmalig auf der Kinoleinwand zu verarbeiten. Sie haben den Film schon gesehen. Ist das gelungen aus Ihrer Sicht?
Also ich bin auf jeden Fall erstmal sehr, sehr dankbar dafür, dass Lars Kraume sich diesem Thema gewidmet hat und das ist längst überfällig, das ist super gut, dass er das gemacht hat. Er hat von Anfang an gesagt, ich mache das aus Täterperspektive, weil ich nicht aus Opferperspektive erzählen kann. Das ist unsere Vergangenheit als Deutsche, also ist das auch genau richtig. Ob das jetzt wirklich der erste Film ist, es gab eine DDR-Verfilmung aus von dem gleichen Uwe Timm-Buch, Morenga 1985, also nur das, und es gibt noch ein paar andere Filme, also das und auch Hörspiele von Penda Diaf zum Beispiel zum Thema französische Kolonialzeit und Verbrechen an den Herero. Also das ist trotzdem alles wunderbar und finde auch den Ansatz genau richtig. Der Film gelungen ist, ja, muss man vielleicht ein bisschen mehr über den Film sagen. Da geht es um diesen jungen Mann, der eben Wissenschaftler ist und Köpfe vermisst und dann so ein bisschen, also Köpfe von Menschen aus afrikanischen Ländern vermisst und daraus dann
Ethnologe.
Genau, ein Ethnologe nennt sich Ethnologe und will daraus die Intelligenz ableiten. Das war damals das große Ding. Also man hat das so einfach konstruiert. Wenn großer Kopf, dann große Intelligenz. Und also wirklich ganz dämlich. Und er kommt so ein bisschen in Zweifeln und dann lernt er so eine nette, junge, hübsche Herero-Frau kennen und die ist dann so ein bisschen, er will so ein bisschen näher kommen, es klappt aber nicht richtig, ist auch keine Liebesgeschichte, das auf gar keinen Fall, aber er verliert sie dann auch und am Ende findet er sie wieder und sie muss diese Schädel reinigen, ganz schreckliche Szene und er versucht das Ganze, die Kollegen um ihn rum zum Nachdenken, zum Umdenken zu bringen, schafft es aber nicht, es hört also traurig auf und endet auch so fatal, wie es auch ist, das wurde ja weiter jahrzehntelang gemacht. Mhm. Das ist eine Sache. Was ich nicht verstehe oder was ich also wirklich nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, wenn man schon sagt, ich mache einen Film über einen Täter. Wieso ist der Täter denn der Sympathieträger? Wieso ist der Täter, der im positiven Sinne Held dieser Heldenreise? Wieso sind wir die ganze Zeit bei ihm? Ja, das verstehe ich nicht. Also er ist dann doch jemand, der zweifelt, der ist total sympathisch, der ist auch ein freundlicher Typ. Und also das finde ich komisch. Dann würde ich doch denken, dann erzähl doch den Täter, so wie er auch wahrscheinlich war, größtenteils rassistisch bis zum geht nicht mehr, also Menschenwürde verachtend und unempathisch.
Das heißt, durch diese Darstellung wird auch aus ihrer Sicht Leid relativiert?
Nee, aber es ist also, ich kann natürlich auch nicht sagen, wie die Darstellung richtig ist, weil ich bin auch nicht, also ich bin auch kein Opfer und ich, ne, aber tatsächlich kommen, das ist auch so eine filmische Frage. Ich glaube, die Intention ist genau die richtige von Lars Kraume und da, wie gesagt, feiere ich ihn auch sehr dafür. Aber die Bilder, die er dann zeigt, die sind dann, zum Beispiel sind im Prinzip die schwarzen Körper im Bild sehr klassisch. Es gibt ein Bild, wo sie ein Dorf quasi in der Wüste darbend mit wenig an und kleinen Kindern und so im Hintergrund zu sehen ist und rumläuft. Es gibt dann Schwarze am Tisch, die zusammen irgendwie ein Spiel spielen und die ganze Zeit lachen. Also auch so ein klassisches, irgendwie exotistisches Bild. Die Protagonistin, also diese schwarze junge Frau, hat wirklich sehr wenig Szenen. Die wird zwar überall als Hauptdarstellerin gehandelt, aber hat eigentlich so wenig Szenen, dass sie eigentlich eine Nebendarstellerin ist. Also klar, weil Lars Kraume gesagt hat, ich kann ihre Geschichte nicht erzählen und er hat auch schon das Buch sehr verändert.
Ja. Ja, ich hebe den Finger, muss man den Hörern sagen, deswegen stoppen sie jetzt so, weil ich mal auf die allgemeine Kritik kommen will, weil es ist ja total schwierig, so einen Film ideal umzusetzen. Der ist mit so vielen Emotionen behaftet. Die Frage ist, wie viel davon bringt man unter? Macht man es ganz sachlich oder versucht man es wirklich extrem emotional? Kritiker bemängeln eben, und das spielt vielleicht da auch mit rein, was Sie sagen, er hätte den viel multiperspektivischer erzählen sollen, dass die Herero und Nama gar nicht so genügend dargestellt werden.
Genau.
Die Seite davon. Kraume sagt, finde ich eine Sichtweise, die man auch verstehen kann, dass er sich das als deutscher Regisseur nicht habe anmaßen lassen wollen. Da sind wir wieder bei diesem Begriff kulturelle Aneignung.
Genau, finde das sage ich,
kann
ich
man
ja
auch verstehen.
Täterperspektive,
ne?
Klar, das ist klar, das sage ich ja. Das finde ich auch richtig, dass er sagt, ich erzähle aus Täterperspektive. Ich werfe mir auch nur vor, dass sein Täter positiv ist, dass es ein positiver Held ist. Wenn er schon aus Täterperspektive erzählt und er kann es nicht anders machen, also er kann sich das nicht aneignen, ganz genau, dann soll er wenigstens diesen Menschen so unangenehm und arschlochmäßig darstellen, wie er eben auch war. Und das macht er nicht. Er hat eine klassische Heldenreise konstruiert, in der die Nebenfigur, Love Interest, diese schwarze junge Frau ist, die auch wirklich allein durch Emotionalität ihn, also diesen Protagonisten auf ihre Seite bringt. Also die weint dann irgendwie, als sie vermessen wird, und dann hat er Mitleid. Das ist auch so ein klassisches Thema. Sie ist eine Schwache und Schöne, die dann weint. Das finde ich alles, das sind die Bilder falsch. Die Intention ist richtig und die Haltung ist, also die Erzählperspektive ist richtig. Es ist nur die Art und Weise der Figurenzeichnung, finde ich, hätte man anders machen können.
Und nichtsdestotrotz halten wir fest, wichtiger Beitrag zur Geschichtsaufarbeitung.
Absolut. Ich bin auch dankbar, dass der Diskurs jetzt losgeht. Wir reden jetzt alle drüber und das finde ich, also das, da würde ich Lars Kraume sagen, Respekt, toll, das hast du geschafft, dass wir jetzt alle viel mehr drüber reden. Das gehört in die Geschichtsbücher, ein ganz normaler Unterrichtskanon, ne, dieses Thema.
Wir kommen zu einer Rubrik, die wir mal so getauft haben, die Welt vor meinem Fenster, also quasi, was sie aktuell so beschäftigt. Und da haben sie uns vor der Sendung gesagt, das ist die Sesamstraße, weil die nämlich demnächst eine neue Figur haben wird, haben vielleicht einige schon mitbekommen, wurde letzte Woche vorgestellt. Eline, eine weibliche Puppe, die im Rollstuhl sitzt. Jenny Zilker, und da frage ich, und?
Ja, ich beschäftige mich auch so sehr viel mit der Sesamstraße. Also muss ich sagen, ich würde sofort da einziehen. Bin auch ein bisschen neidisch, dass ich nicht eine von diesen Kindern sein darf, die damals da immer eingeladen wurden. Also die durften ja früher immer neben Ernie.
Ja, das wollte ich damals auch. Ja. Wir sind ein Jahrgang ungefähr von
genau.
Da.
Genau, ja, neben ja. Ernie sitzen und vor allen Dingen neben Grobi sitzen. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Also 50 Jahre Sesamstraße gerade. Ne? Also der NDR feiert das sehr groß, weil in Deutschland lief die ja auch seit 1973. 1978 hat dann der NDR diese deutsche Version der Sesamstraße dazugestellt. Wir können uns alle erinnern. Der pingelige und spießige Samson und diese schreckliche Tiffy mit ihrer beknackten Frisur und der schreckliche Uli von Bödefeld. Aber also auf jeden Fall gibt es halt seit 73 die Sesamstraße, seit 78 deutsche Variante, und NDR macht jetzt gerade sehr viel, sehr stolz, gibt er halt bekannt, dass er diese Rollstuhlfigur und damit Inklusion vergrößernde Figur eingeführt hat. Und ich freue mich auch und finde das auch wirklich toll und sehe schon, dass Inklusion tatsächlich deswegen auch mehr gesehen wird. Allerdings muss ich so ein bisschen, ohne jetzt so miesepeterisch sein zu wollen, sagen, naja, es wird aber auch Zeit. Also die deutsche, die US-Version der Sesamstraße hat von Anfang an eine Frau zum Beispiel dabei gehabt, die da wohnt im Kiez, also eine menschliche Schauspielerin, die Gebärdensprache benutzt. Es war damals, das muss man auch vielleicht wissen, das finde ich nämlich auch ganz toll, die Sesamstraße ist ja aus dem Children's Television Workshop entstanden. Übrigens nebenbei der erste große Medienunternehmen, was von einer Frau geleitet wurde. Da war Deutschland wirklich noch weit von entfernt, 1973. Und die hat damals von Anfang an gesagt, wir machen ein Programm für, sie haben sich selber Slum Kid Program genannt, also für in Gänsefüßchen Schichten, die bildungsmäßig das nicht so einfach haben, also nicht so privilegiert sind, nicht weiß sind, nicht reich sind, und deswegen ganz viele nicht weiße SchauspielerInnen, die immer schon dabei waren, also Diversität und Inklusion und alles war da schon immer ein großes Thema, während der NDR bis 96 gebraucht hat, um mal die erste SchauspielerInnen mit nicht deutschen Wurzeln da reinzusetzen, nämlich mit türkischen oder iranischen Wurzeln. Das ist eher ein bisschen hinterhergehoppelt. Ich freue mich trotzdem über Eline, aber sehe irgendwie, hätte auch früher schon sein können.
Ja, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen peinlich. Also, dass es tatsächlich erst jetzt ist. Man muss immerhin sagen, es geht um das Puppenensemble. Ne? Also es waren Kinder mit Behinderung, waren schon in der Sesamstraße. Mhm. Es geht jetzt sozusagen um die Etablierung in dem Puppenensemble. Wenn ich noch was zu kritisieren hätte, dass sie aussieht wie der weibliche Ernie.
Ja, die sind alles die gleichen Puppen. Das sind ja alles die gleichen Handpuppen, die verschiedene Augen aufgesetzt kriegen. Also ich habe mir schon viele Ausstellungen dazu angeguckt und finde auch diese Puppenspieler alle großartig. Aber es ist tatsächlich ein Zeichen, und das finde ich ja auch gut, dass Inklusion irgendwie gesellschaftlich tatsächlich vielleicht einen anderen Stellenwert bekommt. Und zwar, also einfach inklusiv heißt ja einfach, dass man mitdenkt, ja, für die Leute mitdenkt.
Ja, obwohl Inklusion, ich habe das Gefühl, da haben wir vor 10 Jahren das letzte Mal fett drüber geredet, müsste eigentlich ein bisschen weiter sein. Spielte diese Woche auch noch im anderen Zusammenhang eine Rolle. Sie sind ja auch Mitglied in der Jury des Grimme-Preis, haben da aber, glaube ich, waren da nicht direkt mitverantwortlich, wenn ich mich nicht irre.
Genau,
ne?
Dieses Jahr war ich bei einer anderen Jury.
Es ging auf jeden Fall um den Preis zur Doku-Reihe zum Schwarzwälder Hirsch, was ich anhört wie Volksmusik, ist in Wahrheit eine Kochsendung, wo Tim Melzer kocht mit Menschen, die Trisomie 21 haben, und die haben auch einen Preis bekommen.
Genau, das war in der Sektion Unterhaltung, und das ist auch wirklich eine großartige Produktion von Vox. Die gesamte Küchencrew sind Menschen mit Trisomie 21, und die Art und Weise, wie man mit denen zusammen Konzepte entwickelt, um Rezepte, ohne die aufzuschreiben, weiterzugeben, um denen Vertrauen entgegenzubringen, um die halt auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, weil das ist ja immer so das Vorurteil, die können ja gar nicht, die müssen in irgendeiner Werkstatt irgendwelche Bürsten binden, was anderes können sie nicht so. Und das stimmt halt nicht, das hat diese Sendung ganz hervorragend, finde ich, gezeigt. Und es gibt auch noch einen weiteren Grimme-Preis für eine Sendung im Kinderprogramm, Sandmännchen, das kennen wir ja alle, aber da gab es eine neue Animation auch, und da ist auch ein Kind mit Rollstuhl dabei, da geht es zwar nicht um den Rollstuhl, aber es soll ja auch nicht um den Rollstuhl gehen, sondern es geht darum, dass das Kind ganz normal da auf der Straße Ball spielt, und dann kommt ein Recyclingfahrzeug und dann darf man sich aussuchen, was das einem schenkt, das Recyclingfahrzeug, und so, das ist auch wirklich sehr süß. Ich sehe schon, dass das, also hoffentlich ist das ein Zeichen dafür, dass das tatsächlich einfach ganz normal in unseren Alltag Einzug hält, und dass wir uns immer mehr überlegen oder dass wir uns endlich überlegen, wie können wir universal denken, sodass Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen die gleichen Chancen haben, weil die gleichen Fähigkeiten haben sie ja. Beziehungsweise genauso wenig oder viel wie bei Nichtbehinderten.
Aber es braucht solche Preise, um den Diskurs nochmal anzustoßen?
Das wäre sozusagen, also ich glaube, da steht bei allen Sachen dahinter, auch bei mir, wenn ich solche Preise mit vergebe oder darüber entscheide. Natürlich ist der Hintergrund, dass man solche Sachen dann anstößt oder dass man die Aufmerksamkeit generiert und dass man klar macht, es funktioniert. Und das zeigt diese Vox-Sendung zum Beispiel auch ganz gut. Es funktioniert nämlich nicht besonders gut natürlich teilweise, aber teilweise eben dann doch. Ja, wenn sich alle so ein bisschen anstrengen und überlegen, wie machen wir das und vielleicht irgendwie ihre Erwartungshaltung auch dementsprechend verändern, dann klappt es eigentlich hervorragend und das macht alle sehr glücklich.
Aber wir halten fest, beim Thema Inklusion ist noch richtig viel Luft nach oben, oder?
Es ist eigentlich bei allen Themen, können Sie sich vorstellen, dass wir irgendwann mal sagen, ach, jetzt ist die Gesellschaft so richtig schön gerecht. Finden Sie das nicht auch?
Alles gut, gibt es nicht.
Alle sind reich, alle sind gleichberechtigt. Das wird es sowieso nicht geben. Insofern ist immer Luft nach oben, aber jetzt auch, ja.
Wir kommen zu Kleidungskultur, Mode. Die Jogginghose hat es dieser Tage in die Schlagzeilen geschafft. Anlass ist das Verbot eben dieser in einer Sekundarschule in Wermelskirchen, worüber mittlerweile tatsächlich die ganze Republik diskutiert. Die Schule sagt, wir fordern angemessene Kleidung und die Jogginghose gehört aus Ihrer Sicht nicht dazu. Jenny Zilker, Sie sitzen hier angemessen gekleidet im Sinne des Schulpersonals in Wermelskirchen. Was denken Sie also über die aktuelle Diskussion?
Naja, also ich möchte mal sagen, ich trage ein gelbes Vintage-Kleid aus Rohseide. Ja, also ich trage natürlich keine Jogginghose in der Schule und würde es auch nie im Leben machen. Ich trage eine Jogginghose, wenn es hochkommt zum Sport. Und selbst da habe ich so ein 70s-Ding, was ich mal auch Vintage gekauft habe, weil ich gedacht habe, falls ich nochmal bei irgendeinem so Charity-Lauf mitmachen muss, dann habe ich was zum Anziehen. Nein, es ist, was ich verstehe, ist sogar der Gedanke, dass man sagt, durch Kleidung sollen sich Kinder in der Schule nicht erheben. Ne? Also das steht ja hinter jeder Schuluniform und so. Und das kann ich verstehen. Es gibt dieses Schulgesetz über die Jogginghose übrigens auch schon seit 2019 in NRW. Also es wird jetzt erst versucht durchzusetzen nach 4 Jahren. Aber die haben sich 2019 anscheinend in irgendwelchen Kultusministerkonferenzen mit Eltern und Lehrern und so weiter darauf geeinigt, diese Jogginghose nicht zuzulassen. Es ist natürlich nicht durchgesetzt worden, weil die Jogginghose natürlich ein ganz normales Kleidungsstück ist. Abgesehen davon, dass hier auch von Gucci sein kann, aus Mohair oder von Balenciaga für 3.500 Euro. Ne? Also da kann keiner mehr sagen, das ist irgend so ein schmuddeliges Ding. Aber was ich daran so albern finde, ist, dass sich da im Prinzip eine Schule versucht, in Modekommunikation, aber eben diese Sprache nicht spricht offensichtlich. Dann soll es doch lieber lassen. Also, oder versuchen mit den Schülern und Schülerinnen zusammen irgendwie eine Regel zu finden und zu sagen, was findet ihr denn, was ist angemessene Kleidung? Können wir uns darauf einigen? Aber jetzt zu sagen, Jogginghose, wieso werden da nicht Sneakers verboten? Ist ja genauso schluffig, oder? Mhm. Wenn man Sneakers verbieten würde, würden Menschen alle barfuß gehen anscheinend.
Sehe ich ähnlich. Mein Verhältnis zur Jogginghose ist im Gegensatz zu dem Ihrigen allerdings ein komplett anderes. Endlich haben wir mal was uns unterscheidet. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu, weil ich habe ja in Köln damals Sport studiert, Sporthochschule und Französisch an der Uni. Man muss wissen, die liegen Kilometer auseinander und um es rechtzeitig vom Tennisplatz ins französische Proseminar zu schaffen, blieb nur der Sprung in die Jogginghose. Das war Anfang der 90er und da hatte man tatsächlich ein Problem bei den Romanistinnen, fein geschminkt und fein gekleidet, in der Jogginghose aufzutauchen. Also ich fühlte mich mehr als befremdlich. Es war tatsächlich schon so ein bisschen ausgrenzungsmäßig. Aber das ist doch komplett vorbei. Mittlerweile ist die Jogginghose doch gesellschaftsfähig.
Und es ist ja auch nicht verboten worden, weiter zu studieren. Sie sind ja nicht ausgeschlossen worden. Auch wenn so ein paar zopftragende Französinnen dann da vielleicht doof gucken, heißt noch lange nicht, dass sie ausgeschlossen werden.
Aber das ist das Problem.
Aber das ist ja das Problem bei dieser Schule. Man kann doch nicht jemanden vom Unterricht ausschließen, weil er eine Jogginghose trägt. Also wie gesagt, warum da nicht wegen Sneakers? Das würde ich viel eher sagen. Mich beleidigen so viele Kleidungsstücke anderer Menschen und trotzdem würde ich nie im Leben irgendjemanden ausschließen von irgendwas. Das hat mir einfach furzegal zu sein, was jemand anders anzieht. Das ist eine persönliche Entscheidung, ob man diese Kommunikation modet, benutzen möchte oder nicht. Und ich kann das von keinem verlangen und auch keinem verbieten und von keinem erwarten.
Aber weil Sie auch eine modebewusste Frau sind und ebenso gesagt haben, Sie ziehen niemals eine Jogginghose an, möchte ich jetzt nochmal sagen, die Deutsche Kniggesellschaft spricht ja tatsächlich auch vom Funktionskleidungsstück, was ja totaler Unsinn ist. Durch die Hip-Hop-Kultur ist die ja längst aus der Sportecke rausgeholt worden. Und jetzt hat uns gestern aber auch der Direktor des Textilmuseums Augsburg, Karl Baromeus Moore, schöner Name, auch noch mehr gesagt. Hören wir mal.
Das berühmte Diktum von Karl Lagerfeld, wer unter tags oder vormittags eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist, glaube ich, Teil der Vergangenheit. Haute-Couture-Häuser haben den Trainingsanzug entdeckt, der übrigens ja gar nicht im Sport seinen Ursprung hat, sondern ursprünglich ein bequemer Sonntagsanzug sein sollte.
Und das ist das Argument, Jenny Zilker, für Sie Ist vielleicht auch mal, ne? Sonntagsanzug, Jogginghose, da ist doch den Kritikern auch jeglicher Wind aus den Segeln genommen mit, oder?
Vielleicht sollen die doch in die Sonntagsschule gehen damit dann, ja. Aber tatsächlich, ich glaube, das wird sich auch sowieso nicht durchsetzen lassen. Wenn ich, also ich hoffe, dass diese Schulklassen da in wo ist das?
Wermelskirchen.
Wermelskirchen solidarisch genug sind und sich vorher alle per keine Ahnung, Twitter unterhalten und sich vorher verabreden, dass sie alle mit Jogginghosen in die Schule gehen. Also sämtliche SchülerInnen sollten mit Jogginghose kommen. Da müssten sie ja quasi alle ausschließen. Das wird natürlich nicht getan. Das würde ich an deren Stelle tun. Ich hoffe, die kriegen das hin.
Aus pädagogischer Sicht wird das versucht, natürlich ganz konkret zu argumentieren. Ich habe mir jetzt nochmal die genaue Formulierung angeschaut. Die sprechen zum einen natürlich von Respekt, aber eben auch davon, dass die Kinder auf ein Leben in der Öffentlichkeit und im Arbeitsleben vorbereitet werden müssen.
Das ist aber auch, das haben wir ja gerade gehört, wie gesagt, die Balenciaga-Dinger kosten 3.000 Euro, sind aus Mohair. Also damit kann man natürlich hervorragend in irgendeiner Boutique arbeiten oder sowas. Oder wenn ich diese ganzen komischen Juicy Culture-Anzüge da, die immer Paris Hilton getragen hat, das ist alles total, aber also das ist total angesagt, damit kann man hervorragend arbeiten, kommt auf den Job natürlich an, aber das ist wirklich auch kein Grund. Also ich finde es, wie gesagt, auch nicht schön, aber das ist nicht mein Call, das zu beurteilen, und das ist auch nicht der Call dieser Schule, finde ich.
Also wir halten fest, die Jogginghose ist mittlerweile gesellschaftsfähig, oder?
Ja, wie gesagt, kommt auf die Gesellschaft. Auf gesellschaftsfähig ist sie auf jeden Fall. Geschmack ist eine andere Sache, aber darüber de gustibus non est disputandum oder wie es heißt.
Das übersetzen wir jetzt einfach mal nicht. Wir haben uns auch schon wieder gewundert, wie schnell diese Stunde zu Ende gegangen ist. Wir haben viel abgeräumt an Themen, Jenny Zilker. Deswegen habe ich überlegt, worüber reden wir jetzt noch am Schluss? Und ich erinnere, unsere letzte gemeinsame Sendung, schon eine Weile her, da war David Bowie Thema. Mhm. Gibt es da posthum irgendwas Neues?
Er ist immer noch tot, glaube ich.
Ich muss ja immer noch dran denken, Sie erinnern sich, weil ich ja immer an dem Hotel vorbeifahre, hier, Hotel Schönebergen.
Nö, also ich bin immer noch traurig, der ist immer noch tot und das hat sich sonst nicht so viel verändert, glaube ich.
Was ist Ihr nächstes Projekt, kulturtechnisch gesehen?
Ich darf nächste Woche nach London fliegen und da eine Presseführung durch den Kensington Palace über eine Ausstellung erleben, die heißt From Crown to Couture. Mode zwischen Adligen, also Königen und Königinnen und ganz normaler Designermode. Und ich bin schon sehr gespannt und war ewig nicht mehr in London. Und da ich ja so ein Ökoterroristin bin, fliege ich sonst nie, wenn es nicht beruflich sein muss. Deswegen freue ich mich, dass ich da mal hin darf, weil ich ja sonst irgendwie immer da bleibe. Und deswegen freue ich mich sehr darauf. Da schreibe ich drüber.
Da haben wir jetzt sozusagen die Klammer zum Volksentscheid und zur Jogginghose. Und ich finde, so können wir die Sendung beenden. Danke fürs Sein.
Sehr gerne.